Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen. Es ist Freitag, der 20. November.
Dieser Podcast wird unterstützt von Vodafone. Für kleine Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler waren die letzten Monate eine sehr herausfordernde Zeit. Nie war es wichtiger, gutes Internet zu haben, damit das Business reibungslos läuft. Vodafone hat für Businesskunden jetzt ein attraktives Angebot. Kabel-Glasfasernetz mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde gibt es für einen Aktionspreis von monatlich 34,90 Euro statt 49,90 Euro für volle 24 Monate. Jetzt Angebot sichern unter vodafone.de/businesscable.
Die Bundesregierung füttert die Großwirtschaft mit Milliarden. 3 Milliarden Euro für die Autoindustrie in dieser Woche. Am Donnerstag flammte die Diskussion wieder über einen Staatseinstieg beim Misch- und vor allem Stahlkonzern ThyssenKrupp auf. Im Frühsommer schon hatte der Bund 9 Milliarden Euro für die Lufthansa bereitgestellt und ist seitdem mit gut 20% größter Anteilseigner. Der Touristikkonzern TUI hat sich 3 Milliarden Euro beim Staat beschafft und fühlt jetzt, wie wir wissen, auch schon wieder vor, ob sich der Staat nicht auch als Aktionär beteiligen wolle, weil das Geld knapp wird. Gerät Deutschland zur Staatswirtschaft? Und was heißt das für die wirtschaftliche Dynamik, mit der Deutschland aus der Corona-Pandemie kommt? Darüber wollen wir heute diskutieren und informieren. Wir, das sind Katharina Slotczyk, Finanzkorrespondentin des Manager-Magazins. Hallo Katharina.
Hallo Sven.
Und Martin Noé, Chefredakteur des Manager-Magazins. Hallo Martin.
Hallo Sven.
Ja, Martin, ich habe ja gerade eben mal aufgezählt, welche Summen so in Großunternehmen fließen. Man hat das Gefühl, jeder, der den Finger hebt und einige tausend Arbeitsplätze vorweisen kann, wird bedient. Was ist hier eigentlich los? Was passiert hier gerade?
Wir erleben tatsächlich eine Sache, die es noch nie gab, meines Wissens, in der Weltgeschichte. Wir hatten viele Pandemien in Europa, diverse Grippewellen, die also massenweise tödlich waren. Wir hatten natürlich die Pest, wie jeder weiß, der mal Geschichtsunterricht hatte. Aber noch nie hat ein Staat versucht, die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Pandemie finanziell so abzufedern, dass man davon bis auf die gesundheitlichen Risiken so gut wie nichts merkt. Das ist neu. Wie du schon richtig gesagt hast, jeder, der Einnahmeausfälle hat, bekommt diese zumindest zu einem nicht geringen Teil ersetzt. Also Kneipenwirte, die jetzt im November zu haben, bekommen 75% dessen, was sie letzten November, also 2019, verdient haben. Wer zu Hause sitzt, weil er keine Arbeit hat, also Lufthansa-Leute zum Beispiel, wo nicht geflogen wird, bekommt Kurzarbeitergeld, aufgestockt in der Regel auf 90% des Gehalts. Start-ups und deren Geldgeber bekommen Geld. KfW-Kredite für Unternehmen wie die TUI. Kurzum, wir leben in der Scheinwirtschaft, in gewisser Weise, so nennt es zumindest der Düsseldorfer Ökonom Justus Hauker. Sprich, wir sind schon pleite, wir merken es nur noch nicht.
Was ja auch auffällt, ist, dass der Wirtschaftseinbruch durch die Corona-Pandemie möglicherweise geringer sein wird als der durch die Finanzkrise 2008. Also wenn man sich die aggregierten Makrodaten anguckt. Man weiß es noch nicht, aber zahlreiche Ökonomen gehen davon aus, dass er zumindest nicht schlimmer sein wird. Dennoch engagiert sich der Staat heute viel breitflächiger bei Unternehmen, als er das 2008, 2009 und in den Folgejahren gemacht hat, eben zu Zeiten der Finanzkrise. Warum ist das so?
Also fairerweise muss man sagen, der Wirtschaftseinbruch wird mit vielleicht rund 5% geringer sein als in der Finanzkrise, eben weil der Staat agiert. Weil wir nicht merken, dass das Portemonnaie leer ist und wir weiter kaufen, als gäbe es keinen Morgen. Ja? Autos laufen zurzeit super, dank der Autoprämie. Jeder will jetzt einen E-Wagen oder ein Hybrid, wenn er sich's leisten kann. Und viele können sich's leisten. Die Urlaube werden schon gebucht wieder, wenn sie dann halt storniert werden müssen, weil gerade auch im Urlaubsland Pandemie ist, wird's halt storniert. Und die Unternehmen investieren weiter. Also sprich, das ist natürlich erstmal positiv. Man hält eine Wirtschaft am Laufen. Sie stürzt nicht ab, sonst wäre sie ja wirklich grausam abgestürzt. Gleichzeitig aber, und das ist natürlich der Nachteil, gibt es der Politik eine Macht und ein Selbstbewusstsein, die wir schon lange zumindest nicht mehr erlebt haben. Also von einem Regulator der Wirtschaft wird sie zu einem Gestalter, zu einem aktiven Veränderer der Wirtschaft. Klimaschutz und alles mögliche andere, was sich der Staat aus welchen Gründen auch immer, oft sind es gute, auf die Fahnen geschrieben hat, wird jetzt gleichzeitig mit den Staatsgeldern befördert oder zumindest in anderen Fällen wie soziale Hilfen in die Richtung gelenkt, wo man es eigentlich hinhaben will. Und das heißt, kurz gesagt, VEB Deutschland, wenn auch eins mit demokratischen Mitteln, also eine Planwirtschaft mit demokratischen Mitteln. Und die demokratischen Mitteln, vielleicht dazu noch ein Halbsatz. Wie wir wissen, haben wir nächstes Jahr Bundestagswahl und natürlich will man jetzt als Politiker eher damit glänzen, Interessengruppen zu bedienen, als dass man sagt, okay, jetzt halte ich mal die Taschen zu. Kurzum, bis Ende nächsten Jahres geht die Sause weiter.
VEB Deutschland, für die jüngeren Hörerinnen und Hörer unter uns, volkseigener Betrieb aus der DDR-Zeit, genau. Ja, auf eines dieser Machtinstrumente würde ich jetzt gern zu sprechen kommen, weil das etwas ist, was in der breiten Öffentlichkeit noch gar nicht so diskutiert wurde. Also auf das Vehikel, mit der die Bundesregierung dann tatsächlich den Einfluss auf die Unternehmen ausübt und das auch das Geld verteilt, das ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Katharina, was ist das eigentlich?
Ja, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist kein so kleines Rettungsbötchen, sondern ein riesiger Rettungskreuzer, mit dem die Bundesregierung da unterwegs ist. Der ist gefüllt mit 600 Milliarden Euro. Nur mal so zum Vergleich, das deutsche BIP 2019 war bei 3,45 Billionen. Also wir sind so bei fast einem Sechstel des BIP in normalen Zeiten wie 2019, also vor Corona-Zeiten. Und damit will die Bundesregierung Unternehmen, die jetzt durch Corona ins Wanken gekommen sind, stabilisieren, sich an denen beteiligen. Sie kann sogar durch eine Beteiligung an den Unternehmen auch Übernahmen etwa durch ausländische Bieter oder ausländische Interessenten verhindern. Also es gibt da jede Menge Möglichkeiten, die nicht nur angesichts der Summen, die da im Spiel sind, sondern auch angesichts der Feinheiten, Prinzipien, die man da festgelegt hat, die da möglich sind. Und das gibt der Bundesregierung einen sehr, sehr großen Spielraum. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit einem ähnlichen, aber deutlich kleineren Instrument, was wir in der Finanzkrise hatten. Auch damals gab es einen Fonds. Der richtete sich damals aber nur, das war der SOFIN, der war deutlich kleiner ausgestattet, etwa 150, 160 Milliarden. Und damit hat man nur Banken unter die Arme gegriffen, während man mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds deutlich mehr in die Breite geht. Da gibt's sozusagen keine Begrenzung bei den Branchen. Und die grundsätzliche Idee dahinter, die ist, wenn der Kapitalmarkt ausfällt, also Banken und andere Investoren nicht mehr in Frage kommen, um Unternehmen zu retten, dann soll das halt der WSF, wie er in Kurzform genannt wird, tun.
Das ist echt eine Menge Geld, 600 Milliarden Euro, sowas weckt Begehrlichkeiten und birgt auch immer die Gefahr von Missbrauch. Beim Soffen, weiß ich noch, wusste man sofort, wer der Chef ist, wie das kontrolliert wird, wer da welche Entscheidung trifft. Wer sind denn die entscheidenden Figuren bei diesem monsterhaft großen Wirtschaftsstabilisierungsfonds?
Also die Figuren im Vordergrund, die da entscheidend sind, sind zwei Minister. Einmal Olaf Scholz, Bundesfinanzminister, und Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister, die ja auch schon in der Finanzkrise eine wichtige Rolle spielten, damals in anderen Funktionen. Und die beiden einflussreichen Figuren im Hintergrund sind zwei Staatssekretäre. Das eine ist Jörg Kukis, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, und das andere ist Ulrich Nussbaum, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Nussbaum und Kukis sind, wenn man so will, zwei Quereinsteiger in der Politik. Also die haben nicht so diese typische Politikerkarriere hinter sich, sondern sind etwas später, also die hatten schon ein Leben vor der Politik, sind etwas später in die Politik eingetreten. Also der Nussbaum, der kennt den Altmaier aus alten Studienzeiten. Nussbaum sagt immer gerne, wenn er vor allem Leute aus der Wirtschaft trifft, eigentlich war ich mal Fischhändler. Das klingt klein und bescheiden. Er war aber Fischgroßhändler, was ihm angeblich auch durchaus ein Vermögen in Millionenhöhe eingebracht hat. Also er war nicht irgendwie, hatte nicht einen kleinen Marktstand oder sowas ähnliches. Er ist einer, der ziemlich auffällt in den Fluren des Bundeswirtschaftsministeriums. Einer, der immer in edlen Anzügen mit Einstecktuch im Revers durch die Gegend läuft und der dadurch schon so ein bisschen seine Nähe oder seine größere Nähe zur Wirtschaft deutlich macht. Cookies ist in frühen Zeiten, also schon zu Schulzeiten, SPD-Mitglied geworden, hat danach aber eine für die SPD etwas untypische Karriere eingeschlagen. Er hat studiert an Universitäten in Chicago und in Harvard, was ja so die besten, er hat Ökonomie studiert, das sind so die besten Adressen der Ökonomie, so die Heimstätte von Leuten wie Milton Friedman und Stigler, die eigentlich so zu den Vordenkern des entfesselten Marktwirtschaft zählen, würde man jetzt nicht unbedingt mit einem Juso oder SPDler in Verbindung bringen. Der hat promoviert und dann ist er ins Bankgeschäft eingestiegen und war zuletzt, bevor er als Staatssekretär ins Bundesfinanzministerium wechselte, Deutschlandchef oder einer der beiden Deutschlandschefs von Goldman Sachs.
Das heißt also, zwei Leute, die über 600 Milliarden Euro entscheiden.
Also insgesamt hat der Lenkungsausschuss, der darüber entscheidet, wo man das Geld investiert, welche Unternehmen in diesen Fonds reinkommen, 6 Mitglieder. Der Cookies ist der Vorsitzende, Nussbaum sein Stellvertreter. Hört sich so ein bisschen so an, als sei Nussbaum weniger wichtig. Das täuscht dieser Eindruck, weil letztendlich alle, die sich bewerben, das erstmal beim Bundeswirtschaftsministerium machen müssen. Und erst wenn die da für das WSF grundsätzlich in Frage kommend anerkannt werden, dann geht das Prozedere weiter. Also von daher sind beide wichtig und beide müssen das Ganze im Einvernehmen machen, so die Vorgaben, ja, was dann in der Praxis wahrscheinlich nicht immer so funktioniert.
Und ist denn transparent, nach welchen Kriterien eigentlich entschieden wird, wer die Milliarden bekommt?
Also es gibt eine ganze Reihe von Kriterien, die sich recht transparent anhören. Also es gibt Kriterien wie eine gewisse Bilanzsumme, Umsatzhöhe und Zahl von Beschäftigten, die diese Unternehmen erfüllen müssen. Das ist noch der einfache Part. Und dann gibt es ein paar Kriterien, die natürlich interpretationsfähig sind und jede Menge Spielraum den Entscheidern geben. Also es muss sich um ein Unternehmen handeln, was ich zitiere jetzt mal von den Vorgaben, eine klare eigenständige Fortführungsperspektive nach Überwindung der Pandemie hat. Also das Unternehmen muss eine Zukunft haben. Es muss irgendwie klar sein, wie geht's weiter nach der Pandemie. Das Unternehmen muss auch eine gewisse Bedeutung für die deutsche Wirtschaft haben. Es muss gewisse Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und den Wettbewerb geben. Und zudem gilt der Grundsatz, ich zitiere an der Stelle auch, des möglichst sparsamen und wirtschaftlichen Einsatzes des Geldes, was im Fonds ist. Gut, aber möglichst sparsam und wirtschaftlich, auch das ist zu einem gewissen Grad interpretationsfähig. Also die haben sehr, sehr viel Macht, wenn es darum geht, das zu interpretieren und das mit Leben zu füllen.
Dann gucken wir uns noch mal zwei Fälle an, wo die schon tätig geworden sind oder im Grunde genommen jetzt erstmal einen Fall. Bei dem zweiten, der TUI, liegt es ein bisschen anders. Bei dem Fall, wo der WSF tätig geworden ist, der Lufthansa, da haben die so eine Mischung gemacht aus Fremdkapital und Eigenkapital. Martin, was genau ist bei der Lufthansa passiert?
Ja, vielleicht mal vorab, denn ich find's richtig oder ich kann gut verstehen, dass der Staat die Lufthansa rettet. Ne? Es war ein Unternehmen, was gute Gewinne eingeflogen hat, was gewachsen ist. Der Vorstandschef Carsten Spohr hat das Unternehmen also solide geführt, ja, und plötzlich kam eben der Zeitpunkt, wo die Flieger am Boden standen. Es spricht auch eigentlich nichts dagegen, dass das Unternehmen wieder auf Flughöhe kommt, sobald die Flieger wieder starten können. Insofern kann ich gut verstehen. Allerdings hat der Staat der Lufthansa so mit den Krediten nicht nur ein neues Leben geschenkt, sondern gleichzeitig auch viel Ballast, kann man sagen, in den Laderaum gepackt. Also die Zinsen für die stille Beteiligung, die wachsen über die Laufzeit bis auf 9,5%. Das ist schon, hat das neben Banken gelegentlich armen Kunden ab bei ihrem Dispo-Kredit und werden dafür dann öffentlich an den Pranger gestellt.
Also hohe monatliche Last für die Lufthansa.
Ja, also das Geld muss ja irgendwann wieder zurückbezahlt werden. Ja. Aller Voraussicht nach, deswegen versucht die Lufthansa jetzt auch schon, wenn sie es hinkriegt, private Geldgeber zu gewinnen. Die haben ja gerade eine Wandelanleihe begeben und waren selber ganz überrascht, dass sie gerade mal knapp 2,5% zahlen mussten. Dafür, der Staat verlangt 9,5, private Investoren verlangen 2,5%. Das ist also schon ein Punkt, wo die Lufthansa natürlich dran lange krebsen muss, wenn sie die Kredite nicht durch private ablösen kann. Es gibt aber noch eine unerwünschte Nebenwirkung der Staatshilfe.
Was meinst du mit unerwünschter Nebenwirkung?
Ja, die unerwünschte Nebenwirkung ist die, dass die Beschäftigten kaum bereit scheinen, die Realität zu akzeptieren. Also sie sind eben kaum bereit, Opfer zu bringen bisher. Es gibt ja schon seit Monaten Verhandlungen, die Herr Spohr und sein Personalchef führen. Und ja, es kommt dabei nicht viel rum. Ja, die Kostenersparnis ist gering. Und weil sowohl die Piloten als auch das Kabinenpersonal natürlich sagt, ja, okay, jetzt ist ja die Staatsknete da, könnt ihr mich auch sozusagen weiter ernähren. Also die Piloten zum Beispiel ist, gebe ich zu, so ein zugespitztes Beispiel. Aber es gibt die Piloten, die mit 16.000 Euro Kurzarbeitergeld zu Hause sitzen und wahlweise am Däumchen oder am Rad drehen. Ja? Also vor Langeweile vielleicht. Das ist natürlich eigentlich nicht erwünscht.
Also im Grunde genommen gut und sinnvoll, die Lufthansa zu retten, aber dann in der Ausformung nicht optimal gemacht oder zum Teil sogar schlecht gemacht, weil es Nebenwirkungen hat, die unerwünscht sind.
Ja, es gibt ja also jetzt zum Beispiel bei der KLM, also der niederländischen Fluggesellschaft, so etwa nahezu zusammen mit Air France so groß wie die Lufthansa, da hat der Staat gesagt, die Niederlande, ja, also wir geben euch nur noch Geld, wenn ihr auch als Beschäftigte auf Geld verzichtet. Weil es ist ja logisch, die Steuergelder kommen ja von den Steuerzahlern und dann sollte man sich auch die Lasten ein bisschen teilen. Das hat funktioniert, also da haben die Beschäftigten nachgegeben. Also sprich, das große Paket zum Anfang, das so eine Sicherheit suggeriert zum einen und zum anderen die hohen Zinsen, die die Lufthansa bei ihren Investitionen, die sie ja in den nächsten Jahren auch wird tätigen müssen, wenn sie wieder fliegt, stark spüren wird. Das sind zwei Punkte, die nicht optimal sind.
Der zweite große Konzern, der mit Staatsgeld ausgestattet wurde, ist die TUI. Bei der Lufthansa kann man ja vielleicht noch sagen, das ist ja auch dein Argument, das kann schon Sinn machen für so eine wichtige Dienstleistung wie das Fliegen und auch das Fliegen von Fracht. Braucht man einen Konzern, der in Deutschland beheimatet ist, in einer so großen Volkswirtschaft, die international so vernetzt ist. Bei der TUI würde ich mal sagen, Urlaubsanbieter gibt's wie Sand am Meer. Zudem ist die TUI an der Börse in London gelistet. Gibt es aus deiner Sicht einen Sinn, die TUI so finanziell auszustatten, entlang der Kriterien vielleicht, die Katharina gerade genannt hat?
Also ich hätte gesagt, die TUI jetzt pleite gehen zu lassen, ist natürlich eine harte Nummer, ne? Weil Hannover, Niedersachsen dreht durch, ne? Da ist der Sitz. Gleichzeitig, aber es ist ja ein Fass ohne Boden. Ne? Also 3 Milliarden sind schon bezahlt worden als Kredit. Jetzt wird auf die eine oder andere Weise noch was nachkommen müssen. Und gleichzeitig ist die TUI, wie du richtig gesagt hast, ist ja natürlich nicht systemrelevant. Ne? Also in Urlaub fliegen kann ich mit jedem oder hinfahren. Mein Hotel kann ich bei Booking buchen oder ich suche mir bei Airbnb eine Bleibe. Ich kann auch zu einem Anbieter gehen wie die DER. Das ist eine Rewe-Tochter, zweitgrößter Anbieter, Touristikanbieter Europas. Da kann ich auch meinen Urlaub kriegen.
Mit deren Chef haben wir ja jüngst gesprochen, Lionel Suk. Was hält er davon, dass sein größter Wettbewerber da mit Staatsgeld unterstützt wird?
Naja, der verweist, wie auch du, schon darauf, dass der Anker-Aktionär ein russischer Milliardär ist. Erstens. Und zweitens, dass die TUI an der Börse in London notiert ist. Also es gibt natürlich viele deutsche Beschäftigte, aber es gibt natürlich auch viele anderswo. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der ihm natürlich ein bisschen am Herzen liegt oder sogar aufs Gemüt drückt, kann ich sagen, ist, die Rewe hat, weil sie einen großen Lebensmittelhandel hat und auch kein Geld braucht, sondern aus dem Lebensmittelgewinn die Touristik gerade durchfüttert, kein Staatsgeld bekommen. Und wenn man sich so die Entwicklung der TUI anschaut, kann man ja schon Zweifel haben, ob die Kohle jemals zurückgezahlt wird. Weil die waren schon vor der Krise echt gewinnschwach. Fritz Jussen ist zwar ein Held der guten Laune, also der Chef von TUI, ja, also der erzählt immer wieder, dass alles glänzend ist. Aber de facto ist es so, die Aktionäre haben ihm das schon vor der Krise nicht abgenommen. Das war ein jahrelanger Sinkflug und So die Art von Pauschalurlaub zu den Kosten, wie die TUI sie anbietet, ist wahrscheinlich nicht die Zukunft.
Ja, und wie wir wissen durch unsere Recherchen, fühlt Fritz Jussen jetzt ja schon vor bei der Bundesregierung, ob sie nicht ins Eigenkapital geht, wie man so schön sagt, also sich direkt am Unternehmen beteiligt, weil das Geld eben schon wieder knapp wird. Was man ja von Fritz Jussen lernen kann, ist zum einen immer die gute Laune zu bewahren, aber auch wie man geschickt kommuniziert, mit Chuzpe durchaus. Jüngst offenbarte er in einem Interview, warum das Staatsgeld gut angelegt sei. Sinngemäß sagt er, damit die Bundesbürger weiter eben mit der TUI in Südeuropa in den Urlaub fahren könnten, denn Nord- und Ostsee seien auf Dauer zu teuer. Das ist schon ganz geschickt, oder? Die Öffentlichkeit auf seine Seite zu ziehen?
Ja, das ist eine gewisse Form des Kleine-Leute-Sozialismus, den quasi die TUI predigt und davon profitieren will. Ist natürlich skurril in gewisser Weise. Ne? Also man wird auch andere Leute finden, die einen nach Spanien in Urlaub bringen. Da brauche ich nicht die TUI zu. Aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, neben dem, sage ich mal, geschickten PR, die der Vorstandschef ja auch machen muss, verstehe ich auch, ist ja die Frage, wie man es aufnimmt. Neben der PR ist ja das Entscheidende eigentlich, dass das Investorenverhalten, das normale, ein völlig anderes ist. Also wenn man sich anschaut, wer bekommt jetzt Geld? Die ganze Touristikbranche liegt ja flach am Boden, weil nirgendwo ist was los. Ne? Und Geld bekommen aber trotzdem ganz schön viele. Booking.com ist an der Börse kaum getroffen, der große Hotelanbieter. Airbnb, die, sagen wir mal, die groß geworden sind mit der Vermietung von Zimmern. Die gehen jetzt voraussichtlich noch im Dezember an die Börse. Ja, oder auch der deutsche Anbieter, um jetzt nicht nur von internationalen Konzernen zu reden, wie Get Your Guide, also der Anbieter, die bieten halt Ausflüge, Museen und so Zeug an. Die haben auch gerade von ihren Investoren über 100 Millionen bekommen. Das ist die Zukunft offenbar, das digitalere Reisen. Man will schon als Person irgendwo, als Mensch hinreisen, aber buchen wird man digital vor allem. Und die TUI als ein Anbieter, der viel, wie man sagt, Assets mit sich schleppt. Also sagen wir, die haben halt alle möglichen kapitalintensive Geschäfte, Hotels und ähnliches mehr, die sie mit sich schleppen. Die braucht man eigentlich so nicht. Ja.
Wir sind jetzt ja aus historischer Sicht noch relativ frisch in der Krise. Katharina, wir kommen jetzt zu einem Unternehmen, wo man beobachten kann, was langfristig passiert mit einem Unternehmen oder auch mit einer gesamten Branche, wenn der Staat da einsteigt und möglicherweise keinen richtigen Plan hat, nämlich der Commerzbank. Um die Commerzbank in der Finanzkrise vor gut 10 Jahren vor dem Umkippen zu bewahren, hat der Bund damals Eigenkapital gegeben und ist heute mit mehr als 15% größter Aktionär. In der Zeit ist die Bank abgestiegen in allen Kriterien, die man sich so vorstellen kann. Das Augenfälligste ist der Abstieg von dem DAX in den MDAX. Du hast in den vergangenen Wochen dich wieder intensiver mit der Commerzbank beschäftigt und recherchiert und gerade ein Porträt des künftigen Chefs veröffentlicht, Manfred Knof. Ich zitiere dich mal, in deinem Text steht, der Commerzbank steht eine Sanierung ins Haus, wie sie sie noch nicht erlebt hat. Und die Commerzbank hat in den letzten Jahren viele Sanierungen erlebt. 40.000 Menschen arbeiten da noch, vielleicht ein Viertel wird wohl mit Sicherheit gehen müssen, vielleicht sogar noch deutlich mehr. Aus deiner Sicht, wie viel Schuld trägt daran der Großaktionär, der Bund?
Ja, eine gewisse, indem man den CEO lange hat machen lassen, also den Vorstandschef lange hat machen. Es gab zwei seit der Beteiligung der Bundesregierung. Also die Bundesregierung ist ja der Commerzbank zweimal zu Hilfe gekommen. Das eine war im Sommer 2008. Da gab es Geld vom SOFIN und dann Anfang 2009 kam dann letztendlich die Beteiligung. Zu dem Zeitpunkt war Blessing der Vorstandschef. 2016 hat Martin Zierke den Blessing abgelöst. Und der Finanzminister, also lange Zeit Schäuble in der Zeit, als die Commerzbank eine Bundesbeteiligung gewesen ist, hat die Bank einfach machen lassen. Der hat sich nicht viel gekümmert. Es gab da keinen interventionistischen, aktivistischen oder wie auch immer Ansatz. Das hat sich erst geändert, als Scholz Bundesfinanzminister geworden ist und mit ihm dann Cookies als ehemaliger Investmentbanker Staatssekretär. Das wurde so richtig deutlich im August 2018, als Scholz auf einer Konferenz der Bankenbranche aufgetreten ist und sehr, sehr deutlich gemacht hat, ich werde jetzt offensiver vorgehen als mein Vorgänger. Er hat da von einer Industriepolitik gesprochen, um den Bankensektor zu stärken. Er hat öffentlich zwar nie gesagt, dass er die Commerzbank mit der Deutschen Bank fusionieren möchte, aber auch so ist klar geworden, dass ihm das eigentlich gut passen würde, weil dann das mit Abstand größte Geldhaus entstehen würde, mit einer Bundesbeteiligung als Stabilitätsanker. Also man hat einfach sowohl Blessing als auch Thielke machen lassen, aber so richtig konsequent und radikal zu Ende gedacht und zu Ende saniert und zu Ende letztendlich umgesetzt hat der Thielke seine Pläne nicht. Also von daher, man hat da die Bundesregierung hatte zwei Vertreter im Aufsichtsrat und hat da aber nichtsdestotrotz jetzt nicht großartig auf die Pauke gehauen und nicht zugesehen, dass man da vielleicht ein bisschen radikaler und energischer zur Sache geht. Das hat sich im vergangenen Jahr geändert. In Mai diesen Jahres hat der Bund zwei neue Vertreter in Aufsichtsrat entsandt und hat mit gewissen Gesprächen mit der Führung der Bank auch deutlich gemacht, so geht das nicht weiter und verhält sich stärker wie halt ein Investor, von dem man erwartet, dass wenn er mit gut 15% beteiligt ist, sich durchaus einmischt und seine Interessen vertritt und gewisse Forderungen stellt.
Ja, und die Mitarbeiter haben ja im Grunde auch ein Anrecht drauf, dass wenn der Vorstand schläfrig wird und so die Zukunft verspielt, dass da der Eigentümer und sie selbst auch über die Arbeitnehmergremien da ein bisschen Dampf macht.
Richtig. Und was die Sanierung jetzt halt angeht, die jetzt ansteht, also da sprechen einige hier in Frankfurt sogar davon, dass ja mit 10.000 Stellen, die abgebaut werden, es nicht getan wird. Also es gibt Leute, die ja von 15.000 oder 20.000 sprechen. Und je nachdem, wie die Corona-Krise jetzt einschlägt und wie sie sich auswirkt auf die Commerzbank.
Also halten wir mal fest, so ein Staatsanstieg kurzfristig kann schon sinnvoll sein, damals in der Finanzkrise, um ein Ausbreiten der Finanzkrise zu verhindern. Jetzt in der Corona-Pandemie einfach, um die Wirtschaft insgesamt zu stabilisieren und zu gucken, ob man nicht nach Abebben das Unternehmen wieder zum Blühen bekommen kann. Also es kann schon sinnvoll sein, aber man sollte als Staat dann schon auch einen Plan haben, wie man entweder wieder rauskommt oder was man mit dem Unternehmen macht. Haben wir denn das alte Thema Politik, Wirtschaft, haben wir denn da genügend Kompetenz oder wie ist ein guter Weg, das richtige Mittel zu finden, wann man wieder rausgeht und in welcher Form man wieder rausgeht und was man mit dieser Beteiligung macht?
Also es gibt ja ein bisschen eine Blaupause. Also wer es ja richtig gemacht hat in der Finanzkrise, sind ja die Amerikaner. Da hat man es ja gesehen, dass die mit ihrem Einstieg bei den Banken das ganz gut gemacht haben. Also die sind rein, haben sehr hart und massiv durchregiert, sehr zupackend umgebaut und sind dann schnell wieder raus. Und heute sehen wir, dass die amerikanischen Banken den europäischen davongeeilt sind und deutlich besser dastehen. Und in dieser Staatseinstieg, der die teilweise sehr, sehr überrumpelt hat, weil sie mit dieser massiven Form ja damals nicht gerechnet haben, dass er denen im Nachhinein nicht geschadet, sondern gut getan hat.
Mhm. Martin, wie siehst du das?
Also ich meine, es sind natürlich jede Menge schlaue Leute, arbeiten in Berlin. Die Unternehmer oder Manager sind nicht schlauer als Politiker oder umgekehrt. Es ist nur so, dass für die Politik es nicht einfach ist, sich einen langfristigen Plan zu machen, was die Wirtschaft betrifft. Die Mehrheitsverhältnisse wechseln, die Interessen wechseln. Also meines Erachtens gibt es bisher keinen Plan, wie jetzt mit den Bundesbeteiligungen lang- und mittelfristig umgegangen werden soll. Das ist, wenn man der nächsten Regierung überlassen, und dann sehen wir mal. Und das sind natürlich schon Risiken, die man hat. Wenn man die nicht frühzeitig begrenzt, indem man, die Zeit begrenzt oder die Mittel an ein paar Punkten, nimmt das überhand und generiert eine neue Form der Wirtschaft, die am Ende nicht wachstumsträchtig ist.
Katharina, Martin, vielen Dank.
Danke, Sven.
Da bahnen sich also Entscheidungen unter hohem Erfolgsdruck an. Das werden Sie auch kennen, liebe Hörerinnen und Hörer. Unsere Kollegin Antonia Götsch, die Chefredakteurin des Harvard Business Managers, hat mit jemandem gesprochen, die sich mit Drucksituationen bestens auskennt, Malaika Mihambo, der deutschen Weltmeisterin im Weitsprung. Mihambo erzählt beispielsweise, wie sie es geschafft hat, im Finale 2019 nach einem Fehlversuch ihren Weltmeistersprung rauszuhauen, wie man wohl sagt. Details dazu in den Shownotes. Wir möchten uns bedanken, dass Sie dabei waren und hoffen, Sie am nächsten Freitag wieder hier begrüßen zu können. Machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.